Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch, liebe Gemeinde hier in Farmsen. Ich stelle mich kurz ein bisschen vor für alle, die mich noch nicht kennen oder das wieder vergessen haben. Das ist auch okay. Also ich weiß nicht, es ist ich glaube mindestens 2 oder 3 Jahre her, dass ich das letzte Mal hier war. Also ich bin Niklas Riedel, ich bin der Pastor der FEG in Trittau. Also wir sind Teil derselben Stiftung, FEG Nord, und genau, ich darf jetzt seit 7,5 Jahren Pastor dieser kleinen Gemeinde in Trittau sein. Wir sind jetzt bald 46 Mitglieder und auch immer so um die 40 Personen im Gottesdienst und natürlich ein paar Kinder noch obendrauf im Kindergottesdienst. Ja, ihr habt gesehen, ich bin verheiratet, meine Frau und unsere 3 Kinder sind heute auch mit dabei. Und ja, so, ich komme ursprünglich aus Süddeutschland und bin dann zum Studium, ich sag mal, habe ich ein paar Umwege gemacht über den Atlantik. Also ich habe in den USA studiert, mein Bachelor und Master dort absolviert, und dort habe ich dann auch meine Frau kennengelernt, die ursprünglich aus Südkorea kommt. Also wir haben, ja, der Herr hat da weite Wege geleitet und uns zusammengeführt, und ja, dass wir jetzt ja fast 12 Jahre verheiratet sind. Und genau, mein Herz schlägt für die Ortsgemeinde und ganz besonders auch für die Lehre und für die Verkündigung von Gottes Wort. Das ist so, sag mal, was ich am liebsten mache. Aber wie ihr sicherlich wisst, gehören zum pastoralen Dienst auch viele andere Aufgaben, die ich dann natürlich auch mache. Aber das, wo mein Herz verschlägt, ist, ja, Gottes Wort zu verkündigen. Und ich bin dankbar, dass ich das heute bei euch machen darf. Und Alex ist ja bei uns in Trittau, also ein Kanzeltausch. Und ich möchte euch ja heute Morgen mit reinnehmen in den Text, den wir auch schon in der Textlesung gehört haben. Der steht in Lukas 24. Der ganze Abschnitt sind die Verse 13 bis 35. Und ja, so die Überschrift: ein besonderer Spaziergang mit Jesus. Aber bevor wir einsteigen in den Text, möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, danke, himmlischer Vater, dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen, dass wir ja die Ohren spitzen dürfen für das, was du uns sagen möchtest. Und ich bitte dich, dass du redest durch dein Wort, dass du es ja in unser Herz tief reingehen lässt, dass wir verstehen, was du uns heute Morgen sagen möchtest, und dass wir ja es auch anwenden in unser Leben, dass es uns verändert, Herr. Amen. Ja, wer würde von euch sagen, dass ihr gerne spazieren geht? Kann man so ganz vorsichtig die Hand heben. Oh ja, oh, das sind einige hier. Sehr schön. Also ja, ist ja auch, sagt man ja auch, ich sag mal, den Deutschen so nach, wir gehen gerne spazieren. Und ja, auch ich gehe ganz gerne spazieren. In den USA, da gewöhnt man sich das ziemlich ab. Da wird ja alles mit dem Auto gemacht. Aber seit wir jetzt in Deutschland leben, seit 2017, habe ich auch das wieder gelernt, spazieren zu gehen und genau die frische Luft zu genießen. Und beim Spazierengehen, da ist es ja auch was ganz Besonderes, dass man die Möglichkeit hat, wenn man nicht alleine unterwegs ist, sondern vielleicht mit 1 oder 2, vielleicht 3 anderen Personen unterwegs ist, ist das eine ganz besondere Möglichkeit, auch ganz in Ruhe sich unterhalten zu können. Ne, also gerne, ne, an der frischen Luft draußen sein. Also Trittau liegt ja direkt auch an der Hahnheide, so einem kleinen Wald. Da gehen ganz viele Menschen, auch wir, gerne spazieren. Und da ist dann die Möglichkeit, sich mal ganz in Ruhe zu unterhalten. Und manche Spaziergänge prägen sich vielleicht auch so ein, zumindest war das bei mir, habe ich mich an einen besonderen Spaziergang erinnert. Das war, ja, als ich noch Teenager war, mit meinen Eltern, meinen 3 Geschwistern. Und ich weiß immer noch, wie wir also an der Alster entlang gingen in Hamburg. Und das war so die Zeit, auch bevor meine Schwester Kinder hatte, und also meine große Schwester, mit der ich sehr gerne geredet habe. Und ich erinnere mich immer noch, ich weiß nicht, worüber wir geredet haben, aber dass wir da entlang liefen und, ne, die Familie zusammen, und ich konnte mich da ganz in Ruhe mit meiner Schwester unterhalten. Und das ist so eine, ja, besondere, schöne Erinnerung, die ich immer noch in meinem Herzen trage. Und deswegen, ja, Spaziergänge können besonders sein, und heute eben einen besonderen Spaziergang mit niemand anderem als Jesus Christus selbst. Und diesen Spaziergang, in dem ich euch mit reinnehmen möchte, da können wir auch ganz viel lernen, und das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Und als erstes, der erste Punkt ist zunächst einmal, was bisher geschah.
Also was war bisher passiert? In der Bibel ist es ja immer ganz wichtig, auch den Zusammenhang sich anzugucken, die Verse, die Geschichten auch zu gucken, was war vorher so passiert. Und meine Frau und ich, wir gucken ganz gerne so Serien auf irgendwelchen Streaming-Anbietern und da ist es ja dann immer so ab der zweiten Folge so, da am Anfang steht ja, was bisher geschah. Also ganz oft ist das. Und dann ist so eine Erzählerstimme oder einer der Personen aus dieser Serie und erzählt, was bisher passiert war. Und das ist meistens auch ganz wichtig, um das zu verstehen, was jetzt in der neuen Folge passiert. Aber wenn du das auch so bei dir manchmal machst am Fernseher oder Computer, dann gibt es aber auch diesen kleinen Knopf, wo man drücken kann, Rückblick überspringen. Aber das wollen wir heute nicht machen. Wir wollen den Rückblick nicht überspringen, sondern wir wollen gucken, was war bisher passiert. Und in Kapitel 24, da beginnt sozusagen so ein bisschen, oder da müssen wir drauf zurückgucken in unserem Rückblick, da war einiges passiert. Etwas ganz Besonderes war passiert und das ist so ein bisschen wie wenn in der Welt oder weiß ich, in Hamburg irgendwas Besonderes passiert, dann ist es ja oft so, dass man so am Morgen mitbekommt oder ist im Radio, da wird drüber geredet. Vielleicht auf der Fahrt zur Arbeit hörst du die ersten Berichte, da ist was Besonderes passiert, es ist was geschehen in der Welt. Und so im Laufe des Tages merkt man, ja, die Berichte werden ein bisschen fundierter, aus Gerüchten werden vielleicht ernsthafte Fakten, die ersten Zeugen werden befragt, es gibt die ersten Interviews und meistens dann am Abend vielleicht auch die ersten Interviews von Betroffenen, also von Leuten, die diese besondere Begebenheit, was auch immer es sein mag, wirklich miterlebt haben. Und ich finde, ganz ähnlich ist Kapitel 24 in Lukas auch aufgebaut. Am Anfang, in den ersten Versen, da ist es erstmal so ein bisschen, da ist was passiert und es gibt erstes Gerede, vielleicht erste Gerüchte. Und in den ersten 12 Versen von Lukas 24, da tauchen erste Berichte auf und die Freunde von Jesus, die reden darüber, dass dieser Jesus, der noch am Freitag vorher, der wurde hingerichtet. Wie ein Verbrecher mit zwei anderen Verbrechern wurde er an einem Kreuz, so wie das damals bei den Römern üblich war, wurde er hingerichtet. Das hatten die Leute alle mitbekommen. Aber jetzt waren der Samstag verstrichen, der Sonntag bricht an, der dritte Tag, und es gibt Gerede, es gibt Erzählungen. Die Jünger, diese Freunde von Jesus, die waren an seinem Grab gewesen und der Leichnam war nicht mehr da gewesen, so angeblich. Hatte Jesus, erinnern Sie sich vielleicht dann auch gerade in dem Moment, hatte er da nicht auch was zu gesagt irgendwie? Hatte er nicht dreimal sogar was davon geredet? Ja, weiß ich auch nicht mehr, ist schon lange her. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Vielleicht ging so das Gerede hin und her und so startet der Tag, der Sonntag damals mit diesen Gerüchten. Dieser Jesus, der wie ein Verbrecher hingerichtet wurde, der soll nicht mehr im Grab liegen, sondern der soll auferstanden sein von den Toten. Und dann beginnt sozusagen der Abschnitt, den wir uns heute Morgen ein bisschen genauer anschauen wollen, ab Vers 13. Es ist immer noch derselbe Sonntag. Und jetzt sind da zwei Jünger, zwei Freunde von Jesus zusammen unterwegs. Sie machen einen Spaziergang. Und ich glaube auch so in Deutschland würde man sagen, ja, 11 Kilometer von Jerusalem bis nach Emmaus, das wäre ein Spaziergang. Oder vielleicht würden wir aber auch sagen müssen, na, das ist schon fast eine Wanderung. Aber damals war das völlig normal, dass man natürlich nicht mit dem Auto klimatisiert irgendwo hingefahren ist, sondern man machte alles zu Fuß. Und so auch diese beiden Jünger. Sie kommen aus Jerusalem, wo gerade diese Dinge alle passiert sind, Jesus hingerichtet und dann diese angebliche Auferstehung. Und so ist es total nachvollziehbar, dass die beiden sich intensiv darüber unterhalten. Vielleicht haben sie diskutiert, vielleicht haben sie Argumente dafür oder dagegen ausgetauscht. Und dann sind sie vielleicht so tief im Gespräch, dass sie gar nicht merken, da kommt noch ein anderer dazu. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich im Wald spazieren bin, auch gerade mit jemandem, vielleicht so auch mal aus der Gemeinde, man hat ein vielleicht persönlicheres Gespräch und dann läuft jemand, dann ist man eher so, dass man vielleicht ein bisschen langsamer wird, dass die Person vorbeiläuft. Oder wenn die Person langsamer ist, dann legt man einen Schritt zu, weil man ja eigentlich nicht will, dass die Leute was mitbekommen. Aber dieser Wanderer, dieser Dritte, der gesellt sich einfach so dazu und fängt an, mit ihnen zu reden. Und dann naht sich Jesus, heißt es da in Vers 15, und fängt an, mit ihnen zu reden. Aber in Vers 16, ganz wichtig, heißt es, dass ihre Augen quasi verhüllt wurden. Also Gott hat dafür gesorgt, dass diese beiden Jünger in dem Moment nicht erkannt haben, wer da mit ihnen gerade unterwegs ist. Das konnten sie nicht sehen. Gott hat ihnen die Augen verhüllt. Und dieser Fremde jetzt für sie fragt dann in Vers 17, was redet ihr da? Worüber unterhaltet ihr euch so angeregt? Und die beiden Jünger, kann man glaube ich gut verstehen, die bleiben vielleicht auch in dem Moment fassungslos stehen. Gucken ihn vielleicht entgeistert an und fragen ihn, ob er nicht wüsste, was da gerade passiert war. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier passiert ist? So dieses kann man sich ungefähr vorstellen. Sie reden, dann kommt, oh, was ist hier los? Und so, was? Das weißt du nicht? Bist du wirklich hier der Einzige? Alle reden davon, alle wissen das und du weißt es nicht. Und ich weiß nicht, ob man richtigerweise sagen kann, es ist ein bisschen Humor oder zumindest Ironie, was Gott hier macht. Das ist nämlich diese Frage, bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier vorgefallen ist? Sie sagen das zu dem, der als Einziger wirklich weiß, was gerade vor sich gefallen ist. Der, den sie gerade fragen, weiß, er ist der Einzige, der weiß, wie es auf der anderen Seite des Grabsteins aussah. Er ist der Einzige, der wirklich weiß, was gerade passiert war. Aber Jesus spielt sozusagen mit und das Gespräch geht weiter. In Vers 19, anstatt zu sagen, wer er ist, fragt er, was denn? Er will hören, dass sie ihm das einfach mal erklären, aus ihrer Sicht. Und dann berichten sie ihm von diesem Jesus, der Wunder getan hat, der Menschen geheilt hat, der sich den Armen und den Schwachen zugewandt hat. Aber dann erzählen sie ihm auch davon, dass dieser Jesus wie ein Verbrecher hingerichtet wurde, dass die Juden ihn verurteilt hatten. Und in Vers 21 sehen wir dann, was die Jünger eigentlich erhofft hatten. Wir hatten gehofft, dass er Israel befreien würde. Und das war damals so die normale Annahme unter den Juden, dass der Messias, der Retter, der im Alten Testament angekündigt wurde, der würde kommen und der würde Israel befreien von diesen römischen Besatzern. Wie so ein Kriegsherr, der sich eine Armee zusammentrommelt und der die Besatzer mit militärischer Macht schlägt. Das hatten sie eigentlich gedacht. Und dann so ein bisschen, ich sag mal, sein Reich auf Erden aufbaut. Aber daran wird deutlich, die Jünger hatten noch nicht verstanden, warum Jesus wirklich gekommen war. Sie hatten noch nicht verstanden, wie das alles zusammenpasst, was da gerade passiert war. Aber das werden wir gleich auflösen, was Jesus wirklich gekommen war zu tun. Und dann geht es aber noch weiter, dieses Gespräch, dass sie ihm berichten, ab so Vers 22 bis 24, dass da einige der Jünger waren am Grab und das war leer und dann war da ein Engel und der gesagt hat, dass er lebe in Vers 23. Und einige von denen, heißt es dann in Vers 24, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten, ihn aber sahen sie nicht. Ich finde auch wieder ein bisschen Ironie, dieser verlorene Leichnam, der, den sie nicht finden konnten, läuft gerade mit ihnen nach Emmaus, ist gerade mit ihnen unterwegs und sie haben es aber nicht erkannt. Und dann, das ist jetzt alles noch Teil dieses, was war bisher passiert, was Bericht, und dann nach diesem Bericht ergreift Jesus, ich sag mal, endlich das Wort. Und das ist dann, nachdem wir im ersten gesehen haben, was bisher geschah, sehen wir dann im zweiten Punkt, ich habe das genannt, die beste Bibelstunde der Geschichte. Die beste Bibelstunde der Geschichte, die in Vers 25 bis 27 stattfindet. Und in dieser Bibelstunde, die Jesus da mit ihnen macht, da zeigt er ihnen zwei Dinge. Er zeigt ihnen, warum Jesus sterben musste, warum er sterben musste, und er zeigt ihnen, wie die ganze Bibel auf Jesus und sein Wirken hin zeigt. Und das erste aber, die Notwendigkeit von Jesu Tod. Warum musste Jesus sterben? Und jetzt könnte man einfach sagen, ja, das ist doch völlig klar. Jesus hat irgendwie erzählt, er sei von Gott gesandt, er hat sich sogar selber Gott genannt und ja, er wurde hingerichtet, weil das war Gotteslästerung. Der Plan, Israel zu befreien, haben wir auch gesehen von den Jüngern, der war gescheitert. Deswegen ist er gestorben. Aber was Jesus hier deutlich macht, ist nicht, dass er irgendwie gescheitert ist. Der Plan Gottes ist keinesfalls gescheitert. Dieser Ausruf in Vers 21, ne? Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen soll, das ist nicht gescheitert. Auch in Apostelgeschichte 2, Vers 23, das ist derselbe Autor Lukas, der dort deutlich macht, das, was hier passiert ist, dass Jesus verurteilt wurde, dass Jesus gestorben ist, das war alles Teil von Gottes Plan. Das war schon immer Gottes Plan. Das war kein tragischer Unfall in der Geschichte. Das war nicht irgendwie, dass Gott versucht hat, die Menschen vielleicht irgendwie, sagen wir mal, zu retten und dann ist dieser Plan gescheitert, sondern das, was schon im Alten Testament hunderte Jahre, manches sogar tausende Jahre vorher angekündigt wurde, hat sich jetzt erfüllt. Nur so, heißt es, sagt Jesus hier, konnte er in die Herrlichkeit auffahren. Und eigentlich, macht Jesus in Vers 25 deutlich, hätten sie das wissen sollen. Das ist ein bisschen vorwurfsvoll, wie Jesus damit ihnen redet. Ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Er sagt ihnen, eigentlich hättet ihr das wissen müssen. Ihr kennt doch das Alte Testament. Aber die Jünger, wie auch so viele andere damals, wahrscheinlich die meisten, haben das Alte Testament ja gelesen, sie haben es gekannt, aber nur selektiv gelesen. Sie haben nicht verstanden, wie die Dinge gemeint waren. Sie haben an manche Dinge geglaubt im Alten Testament, aber nicht an alles. Sie haben es nicht verstanden. Ja, Israel soll befreit werden, aber nicht so, wie die Jünger gedacht hatten. Nicht so, wie sie es vielleicht angenommen haben. Es ging nicht darum zu sagen, dass Israel quasi von einem Weltreich wie dem Römischen Reich befreit wird, sondern was damit gemeint war, ist, dass die Menschen von ihrer Sünde befreit werden. Es ging nicht darum, eine politische Nation wiederherzustellen, sondern es ging darum, dass Gott den neuen Bund mit seinem Blut, wie Jesus das im Abendmahl sagt, besiegelt. Und dieser neue Bund ist nicht einfach nur für eine Nation Israel, sondern der ist für Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Sprachen. Mit denen schließt Gott den neuen Bund. Aber ich habe ja gesagt, er ist nicht gekommen, um sie sozusagen von einer politischen Macht zu befreien, sondern von der Sünde zu befreien. Also all das, was mit dieser Welt falsch ist, all das, was diese Welt so kaputt erscheinen lässt. Eine Naturkatastrophe. Wir haben vorhin, Jens hat dafür auch gebetet, in Venezuela ein Erdbeben. Der Tod von Menschen, das Leid, der Schmerz, Kriege. Gerade von jemandem gehört, der für ein Kindercamp in der Ukraine, nur ein paar Kilometer hinter den Frontlinien war in der Ukraine. Und wo man einfach merkt, dass so sollte die Welt aber eigentlich nicht sein. Dass Kinder ohne Vater aufwachsen, weil er im Krieg gestorben ist. Dass Menschen in Angst leben müssen, weil Raketen und Drohnen einschlagen und ihr Leben oftmals beenden. Aber nicht nur die Dinge weit weg in der Welt, die, ja, Gott sei Dank, für uns noch weit weg sind, aber auch die Dinge in unserem Leben, in deinem Leben, die schwer sind, die das Leben schwer machen, unsere Ungeduld, unsere Wut, der Frust, den du vielleicht mit deinem Chef oder deiner Chefin erlebst oder auch in deiner Familie. All das ist in dieser Welt aufgrund der Sünde, die in die Welt gekommen ist, die alles beeinflusst, die alles beeinträchtigt. Aber die nicht nur das Leben schwer und hart macht, sondern in erster Linie auch das beschreibt, was wir als diese Trennung zu Gott erleben. Dass wir aufgrund unserer Sünde von Gott getrennt sind. Das macht die Bibel am Anfang im ersten Buch Mose, Kapitel 3, ganz deutlich. Und diese Sünde bedeutet auch, dass Menschen, dass jeder Mensch, der vor Gott stehen wird, in dieser Sünde vor Gott nicht bestehen kann. Das ist das Problem. Das ist unser größtes Problem. Unser größtes Problem als Menschen ist nicht die Politik oder irgendwelche anderen Weltmächte, die vielleicht Krieg mit unserem Land führen. Unser größtes Problem, auch wenn es sich vielleicht gerade so anfühlt, ist nicht die Hitze, oder schlechtes Wetter oder Naturkatastrophen unser größtes Problem als Menschen ist, dass wir von unserem Schöpfer, der uns gut gemacht hat, dass wir von dem getrennt sind, dass unsere Sünde uns von unserem Schöpfer trennt. Und das ist der Grund, warum Jesus gestorben ist. Das macht Paulus in Römer 3, 25 und 26 ganz deutlich, dass Jesus gekommen ist, um diese Sünde, um diese Schuld, die uns von Gott trennt, auf sich zu nehmen. Stellvertretend für Sünder wie dich und wie mich. Den gerechten Zorn Gottes auf sich zu nehmen. Die Trennung zwischen Gott und Menschen, die wir nie überwinden könnten, die hat Jesus überwunden. Und ja, er ist von den Toten auferstanden. Diese Gerüchte, dieses Gerede von den Jüngern, es war wahr. Es ist wahr. Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Er hat den Tod und die Sünde besiegt und den Teufel, den Feind Gottes. Und dann ist er aufgefahren in die Herrlichkeit. Das ist der Grund, warum Jesus sterben musste. Nicht um irgendeine Nation zu befreien, nicht um irgendwie irgendwas anderes zu tun, sondern einzig und allein deshalb, weil wir aufgrund unserer Sünde von Gott getrennt sind und Vergebung brauchen. Und jemanden brauchen, der uns aus dieser Not befreit. Und genau das hat Jesus getan. Und das war der erste Gedanke in dieser besten Bibelstunde der Geschichte. Diese Begründung, warum musste Jesus sterben, das hat er ihnen deutlich gemacht, dass das alles Teil von Gottes Plan war. Aber dann das Zweite, was wir sehen in dieser Bibelstunde, wie die ganze Bibel auf dieses Wirken Jesu hingezeigt hat, hingedeutet hat. Also es war Gottes Plan schon immer. Und dann sehen wir aber in Vers 27, und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Also dieser Ausdruck von Mose und den Propheten, damit beschreibt er einfach die ganze Bibel, die sie damals hatten. Also das Alte Testament, das Neue Testament war ja quasi gerade live dabei zu entstehen. Aber er macht deutlich, das ganze Alte Testament, die Schriften, die sie damals schon hatten, deuten auf Jesus hin. Und das ist so wichtig, dass wir sehen und dass du auch verstehst, die Bibel, das Alte und das Neue Testament, das sind nicht zwei separate Teile, die wir irgendwie versuchen, immer krampfhaft zusammenzubringen, die über vielleicht, das eine ist so eher der strenge und irgendwie strafende Gott und das andere ist dann der liebende Gott, das Neue Testament. Nein, was hiermit deutlich wird, ist, dass Jesus zeigt, das ist alles eine Geschichte. Das Alte und das Neue Testament sind die zwei Teile einer großen Geschichte. Wie Gott handelt, wie Gott in Christus handelt. Und damit wird auch deutlich, die Bibel ist nicht in erster Linie ein Buch, was über dich geht, sozusagen über uns, sondern die Bibel ist in erster Linie ein Buch, was von Gott handelt, wo es um Gott geht. Und um das, was er in Christus getan hat. Und deswegen, egal ob wir Altes oder Neues Testament lesen, es ist immer wichtig, diese Verbindung herzustellen, diesen Zusammenhang zu sehen. Wie passt diese Geschichte in die gesamte Geschichte rein, die Gott schreibt? Und ein Pastor, Anja Brele heißt er, der schreibt dazu, die Bibel haben wir erst richtig gelesen, wenn wir verstanden haben, diese Bibelgeschichte auf Jesu Leben, Tod und Auferstehen hindeuten. Die Bibel erzählt eine Geschichte und Jesus ist der Mittelpunkt. Also egal, ob du im Alten oder Neuen Testament liest, es ist so wichtig, immer zu verstehen und einzuordnen, okay, wie hängt das damit zusammen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf die Erde gekommen ist und durch sein Sterben am Kreuz Menschen, Sünder wie uns, mit sich, mit Gott zu versöhnen. Wie passt das zusammen? Wie deutet das auch auf ihn hin? Dass Jesus letztendlich immer im Zentrum steht. Und Jesus hat ihnen das ja gezeigt, wird hier deutlich. Jesus hat das ihnen erklärt und wir müssen gar nicht groß spekulieren und irgendwie überlegen, was hat er ihnen denn nun gesagt und wären wir doch dabei gewesen? Nein, wir können einfach unsere Bibel aufschlagen im Alten Testament und das nachvollziehen und sehen, höchstwahrscheinlich, welche Abschnitte er mit ihnen durchgegangen ist, den er erzählt hat. Wahrscheinlich hat er ihnen gezeigt, schaut mal, am Anfang, im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, da ist gerade der Sündenfall passiert, die Menschheit von Gott getrennt, das habe ich euch schon erzählt. Und dann aber eine Verheißung. Eine Verheißung, dass da jemand kommen wird, ein Nachkommen Evas, also ein Mensch, wird kommen und er wird dieser Schlange, die gerade sozusagen mit ihren Lügen dafür gesorgt hat, dass die Menschen die Gebote Gottes gebrochen haben, da wird jemand kommen und er wird den Kopf der Schlange zertreten. Er wird dabei auch leiden, er wird dabei verletzt werden, aber er wird der Schlange den Kopf zertreten. Der erste sozusagen Anklang des Evangeliums, die erste Verheißung, das erste Mal so früh am Anfang schon diese Verheißung, da wird einmal jemand kommen, der das wieder in Ordnung bringen wird. Wahrscheinlich hat er mit ihnen im zweiten Buch Mose darüber gesprochen, dass er als Israel in Ägypten versklavt war, da wurden sie dann rausgeführt aus Ägypten und bevor das aber passierte, gab es diese besondere Nacht, wo die 10. Plage passierte und den Israeliten wurde gesagt, ihr sollt ein Lamm opfern, ein Lamm schlachten und wenn ihr das Blut dieses Lammes in eure Türpfosten streicht, dann werdet ihr verschont werden, dann wird euer Haus verschont werden. Aber das war nicht eine Geschichte, die einfach nur für sich so ganz interessant und die aber sozusagen hindeutet, einen Schatten vorauswirft, dass noch einmal ein Lamm sterben wird. Johannes der Täufer, der sagt da, als er Jesus sieht, das Lamm Gottes, das kommt, um die Welt zu retten. Also das, was damals passiert ist, war sozusagen wie so ein Fingerzeig, der sagt, guck mal, da wird nochmal ein Lamm sterben. Und da wird nochmal jemand sein Blut vergießen, dass Menschen verschont werden. Vielleicht hat er mit ihnen über die ganzen Opfergaben im 3. Buch Mose, im 4. Buch Mose gesprochen, wo wir wahrscheinlich gerne dazu neigen, die einfach schnell zu überspringen, weil das schwer und kompliziert manchmal ist und darüber geredet hat, schaut mal, das waren alles Opfer und die mussten immer wieder geopfert werden. Aber dann kam jemand, der ein Opfer gebracht hat, was ein für alle Mal endgültig die Schuld und die Sünde tilgt und beseitigt. Dann hat er ihnen gezeigt, wahrscheinlich in Jesaja, dass der Prophet Jesaja schon hunderte Jahre vorher von dem Knecht Gottes vorausgesagt hat, besonders in Kapitel 53, der leiden wird, der sterben wird für andere. Und noch vieles, vieles mehr könnte man als Beispiel nennen dafür, wie das Alte Testament, wie Geschichten im Alten Testament immer wieder wie ein Fingerzeig sind, die darauf hindeuten, da wird noch mal jemand anders kommen. Da würden wir jetzt noch viel Zeit mit verbringen, dass ersparen wir uns für heute, aber es ist so schön und so gut, das zu sehen und immer wieder zu sehen, wie diese Geschichten letztendlich größer als sie selbst sind und auf jemanden hindeuten, der das dann erfüllt. Aber was Jesus hier auch noch macht, ist, es ist ja auch, habe ich ja gesagt, die beste Bibelstunde der Geschichte. Er hätte ja auch einfach sagen können, hey, ich bin Jesus, ich bin der Sohn Gottes, ich bin auferstanden, ich mache jetzt hier mal ein Wunder, vielleicht verwandle ich Wasser zu Wein auf unserer Reise oder ich mache irgendwas anderes Spektakuläres, aber nein. Ich sag mal, wahrscheinlich hatte er keine Bibel dabei, so schön mit dem Ledereinband und so, aber er redet über die biblischen Inhalte, quasi wie wenn wir heute sagen, wir müssen nichts Spektakuläres erleben, um das zu verstehen, was Jesus hier sagt. Wir können einfach unsere Bibeln aufschlagen und nachlesen. Und dann, so heißt es auch in Vers 32, da reflektieren sie so über diesen Moment und sagten, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Das können wir heute genauso erleben, wenn wir unsere Bibeln aufschlagen, wenn wir diese Zusammenhänge sehen und verstehen, dass unser Herz brennt und wir begeistert sind, in diesen alten Geschichten zu verstehen, wie das Teil von Gottes Plan ist. Das lohnt sich, das ist so wichtig und gut. Und dann kommen wir zum Ende, zum dritten Punkt, wo sie dann persönliche Gemeinschaft mit Jesus erleben. Ab Vers 28. Sie sind jetzt angekommen, diese 11 Kilometer Strecke. Und dann testet Jesus sie so ein bisschen und sagt so, er will jetzt weiterziehen. Und sie sagt, nein, nein, bleib doch noch bei uns. Bleib doch hier und iss mit uns. Und das tut er dann auch. Sie essen gemeinsam. Und dann ist dieser Moment, als es dann geschah, da sitzen sie zusammen, dann nimmt Jesus das Brot, segnet es, bricht es und reicht es ihnen und dann werden ihre Augen aufgetan. Wieder, so wie vorher Gott, der war, der ihnen die Augen, ich sag mal, verschlossen hat, dass sie ihn nicht erkennen konnten, jetzt ist es Gott, der eingreift und ihnen die Augen öffnet. Und dann und sagt, oh, jetzt wird es bestimmt spannend, sie haben so viele Fragen an Jesus, und dann war er weg. Er war verschwunden. Er hat diesen Auferstehungskörper, ne, wo auch andere Situationen sind, wo er einfach auftaucht. Jetzt verschwindet er einfach wieder. Und dann reden die Jünger darüber. Sie reflektieren das, was sie gerade erlebt haben. Und schwer vorstellbar, nach 11 Kilometer Wanderung am gleichen Tag nochmal zurück nach Jerusalem. Aber da reden sie dann mit den anderen Jüngern und vergleichen so ein bisschen ihre Berichte. Und es wird klar, am Ende des Tages, die Gerüchte vom Anfang des Tages, ja, das ist wirklich wahr. Und sie reden darüber, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und deswegen möchte ich euch noch ein paar Gedanken mitgeben, was wir tun können, was du tun kannst, um diese persönliche Gemeinschaft mit Jesus zu erleben. Und das Erste ist, um persönliche Gemeinschaft mit Jesus zu erleben, musst du damals nicht dabei gewesen sein. Es ist ja oft so, wenn wir irgendwie vielleicht was Tolles erlebt haben und dann erzählen wir der Familie oder Freunden davon und dann kommt irgendwie dieser Moment, wo man sagt, ach, du hättest einfach dabei sein müssen. Ich kann das gar nicht so beschreiben, so toll wie das war, dieses Konzert oder was auch immer. Du hättest einfach dabei gewesen sein müssen. Und natürlich wäre es toll gewesen, auf diesem Weg mit Jesus dabei gewesen zu sein. Aber es ist gar nicht nötig. Wenn du persönliche Gemeinschaft mit Jesus erleben willst, musst du nicht vor über 2000 Jahren gelebt haben, sondern du kannst das heute noch erleben. Überall da, wo das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigt wird, ob hier in Farmsen, in Trittau oder irgendwo anders auf der Welt, da ist das wie, wenn man mit Jesus auf einem Spaziergang unterwegs ist und diese Gemeinschaft mit ihm erlebt. Und deswegen kann heute Morgen hier, oder wenn du zu Hause das nochmal nachliest in deiner Bibel und das nochmal reflektierst, jedes Mal wie so ein Spaziergang mit Jesus sein, dass du Gottes Wort aufschlägst, darin liest und darin Jesu reden hörst. Das reicht aus. Wenn du diese Gemeinschaft mit Jesus haben willst, dann reicht es, wenn du heute deine Bibel aufschlägst und hörst, was Jesus sagt. Und das Zweite ist, um diese persönliche Gemeinschaft mit Jesus zu erleben, musst du die Augen von Gott geöffnet bekommen. So wie das bei den Jüngern der Fall war. Um wirklich all das verstehen zu können, muss Gott natürlich die Augen deines Herzens öffnen. Weil es gibt einige Dinge in dieser Geschichte, die sind manchmal auch schwer zu begreifen oder schwer anzunehmen. Und es fällt uns, glaube ich, schwer anzunehmen, dass jemand sagt, ich bin Sünder, ich bin getrennt von Gott irgendwie, ich bin ja schlecht sozusagen in Anführungszeichen. Wenn uns die Welt immer nur erzählt, wie gut wir sind und wie toll und dass wir alles immer richtig machen, dann kommen da so Leute und reden am Sonntagmorgen davon, ich bin Sünder. Das ist schwer anzunehmen. Auch als Menschen sind wir eher so veranlagt dazu, die Dinge lieber selber in die Hand nehmen zu wollen. Und es gibt ein Problem, von Gott getrennt, Sünde, Problem, alles klar, das regle ich. Ich nehme das selbst in die Hand. Aber in dieser Geschichte deutlich, das können wir nicht selbst in die Hand nehmen. Du kannst dieses Problem nicht selbst lösen. Wir sind abhängig von Jesus. Er muss eingreifen. Und es reicht nicht, wenn wir, ich sag mal, jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen und der Predigt zuhören und vielleicht uns Notizen machen und noch die Bibelstunde besuchen und noch online sich Sachen anhören und immer mehr Kopfwissen. Gott muss in unserem Herzen wirken. Ne, nochmal, wie bei den Jüngern hier, die sagen, hat es nicht in unseren Herzen gebrannt. Das ist etwas, das nur Gott tun kann. Und dann, natürlich müssen wir Buße tun, unsere Schuld bekennen und uns abwenden von dem Leben ohne Gott und hinwenden zu dem Leben mit Jesus. Um diese persönliche Gemeinschaft mit Jesus zu erleben, musst du dann, nachdem du musst nicht dabei gewesen sein, Gott muss dir das Herz öffnen, und das Dritte ist, dass du an den auferstandenen Jesus glauben musst. Das ist auch das Hauptanliegen von Lukas, warum er schreibt. Ganz am Anfang wird das deutlich. Er will das, was passiert war, diesem Theophilus, an den er schreibt, sagt er, er will, dass er das versteht. Er will, dass er versteht, dass Jesus gekommen ist, dass er gelebt hat, dass er perfektes Leben gelebt hat, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist. Das ist das Wichtigste für ihn. Und das haben die Jünger auch fest geglaubt. Das war die Botschaft, die die Jünger dann in die Welt rausgetragen haben. Die Auferstehung. Das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens. Alles in der Geschichte geht letztendlich darum. Alles, was vorher passiert war, ne, hatte ich euch versucht deutlich zu machen, die Geschichte, alles letztendlich geht auf den Punkt zu, wo Jesus am Kreuz stirbt, aber dann aufersteht. Ohne die Auferstehung gibt es auch kein Christentum, gibt es keinen christlichen Glauben. Das dürfen wir nie vergessen. Das sagt auch Paulus in 1. Korinther 15, ab Vers 14, wo er deutlich macht, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir zu bemitleiden, sagt er. Dass du vielleicht irgendwie auf die Idee kommst, oder wir das schon mal so gehört, dass Leute sagen, ja, Jesus, der war so ein vorbildlicher Lehrer oder der war halt einfach so ein tolles Vorbild für mein Leben. Sicherlich war er das. Aber die Auferstehung, dass er am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, um uns mit Gott zu versöhnen, das ist der Kern des Glaubens. Sonst, ganz ehrlich, können wir uns das Ganze hier sparen. Dann kann ich aufhören, mein Leben als Pastor zu investieren, dann könnt ihr aufhören, euch hier sonntags morgens die Mühe zu machen, hier Gottesdienst zu feiern. Dann wären wir zu bemitleiden. Aber Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Jesus hat den Tod besiegt und ist aufgefahren und sitzt dort zur Rechten Gottes des Vaters. Deswegen, lass uns nochmal festhalten, heute diesen kleinen Spaziergang bei brütender Hitze mit Jesus, wo deutlich werden sollte, die ganze Geschichte der Bibel, das ganze Alte Testament deutet immer wieder auf ihn hin, auf sein Kommen, auf sein Wirken. In Jesus Christus erfüllt sich das ganze Heilswirken Gottes für Sünder wie dich und mich. Und dieser Jesus hat durch sein Wirken uns die Möglichkeit erkauft, mit Gott versöhnt zu werden. Jesus hat Versöhnung mit Gott erkauft, für alle, die daran glauben. Und er ist wirklich auferstanden, er lebt. Und auch du kannst das heute noch erleben. Vielleicht sitzt du hier und hast das noch gar nicht so erlebt. Dann möchte ich dich einladen, dass du Jesus nachfolgst, dass du zu ihm kommst im Glauben, dass du dein Leben ihm übergibst, dass du deine Schuld vor Gott bekennst und dein Leben Jesus hingibst und seine Versöhnung annimmst. Und wie ich mal vermute, die meisten von euch würden sagen, das glaube ich, das ist meine Überzeugung. Da möchte ich dir Mut machen, auch immer wieder rauszugehen in anderen, egal wem du begegnest, auf der Arbeit, im Sportverein, in der Familie, dass du immer wieder auch darüber redest. Und dass du nie aufhörst zu staunen darüber, wie Gott seine Geschichte geschrieben hat. Dass wenn du in deiner Bibel liest, dass das kein trockenes Abarbeiten von irgendeinem Bibelleseplan ist, sondern dass du wirklich erlebst, wie der lebendige Gott durch sein Wort spricht. Das ja, wünsche ich euch, das wünsche ich dir. Und ja, ich möchte zum Abschluss noch einmal mit uns beten. Ja, danke, himmlischer Vater, für dein Wort. Danke für die große Geschichte, die du geschrieben hast. Und dass wir das sehen und erkennen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir das ja wirklich von ganzem Herzen glauben. Dass wir uns davon aber auch immer wieder begeistern und mitreißen lassen für das, was du getan hast.